Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier, wie immer dabei. Begleitet mich der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz, danke, dass ich dich heute bei dieser Podcast-Episode wieder begleiten darf.
Immer gerne, sonst wäre es sicherlich am Ende nur halb so spannend. Wir hatten ja in der letzten Folge mit dem Dr. Arndt Kuhn, über das Thema, welche Erkenntnisse wir aus der Wissenschaft im Garten nutzen können. Er hat viel von seiner Forschung berichtet und da konnten wir schon einiges mitnehmen. Und wir haben immer wieder das Thema gehört, Humusaufbau im Garten, Kohlenstoff in den Boden bringen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch mal ein Thema für die nächste Folge. Und genau so machen wir es heute. Wir sprechen über den Humusaufbau im Garten. Wir möchten euch erklären, einmal überhaupt, was ist Humus? Woraus besteht der? Da haben wir vielleicht ein paar neue Infos für euch. Außerdem habe ich mir eine ganz, ganz interessante Möglichkeit herausgesucht, wie wir selber bestimmen können, wie der Humusanteil in unserem Boden ist. Und am Ende haben wir noch unsere Top 3 Möglichkeiten, wie man Humus im Garten aufbauen kann, um so einen fruchtbareren Boden zu erhalten. So, wir starten jetzt auch direkt in das Thema. Nein, wir starten noch nicht. Der Nils hebt seine Pfote. Was gibt's?
Genau, ich möchte erst einmal ein kleines Shoutout in die Menge brüllen. Und zwar vielen Dank an all diejenigen von euch, die mal bei uns Pflanzenkohle gekauft haben und an dem Fragebogen teilgenommen haben, den ich rumgeschickt habe. Ich habe nämlich in den Antworten gesehen, da wurde sogar häufig dieser Podcast erwähnt. Deswegen glaube ich, erreiche ich ja auch ein paar Leute. Noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Es hat uns auf jeden Fall ein ganzes Stück weitergebracht. Das Gewinnspiel, was da ja mit verbunden war, das wird in den nächsten Wochen dann aufgelöst und dann wird der oder die Gewinnerin auch benachrichtigt und kann dann das Pflanzenkohle-Paket in Empfang nehmen. So viel dazu. Ich wollte noch eine kurze Ankündigung machen, auch bezüglich der Humus-Folge, die wir heute haben. Ganz am Ende gibt es auch noch ein kleines Schmankerl als Information, also es lohnt sich, mit dran zu bleiben. So, Franz, jetzt darfst du wieder.
Da hat der Nils mich auch schon den ganzen Tag hier drauf scharf gemacht. Also ich bin echt mal gespannt, was er uns da am Ende noch raushaut. Aber zuerst möchten wir über das Thema Humus reden. Und da hätte ich mal eine Frage an dich, Nils. Der Nils von vor 10 Jahren oder so, der hat ja bestimmt schon mal das Wort Humus gehört. Aber was hätte der denn gedacht, was das ist?
Humus in meiner Jugend war Waldboden. Wenn ich in den Wald gegangen bin, haben meine Großeltern immer gesagt, ja, hier ist richtig humöser Boden, da ist ganz viel Humus. Und das war, wenn ich mir das plastisch vorstelle, in einem Nadelwald, nadelhaltiger Waldboden. Das war das Bild von Humus, was ich mir gemacht habe.
Waldböden haben einen hohen Humusanteil, aber da hast du natürlich die Definition noch nicht ganz getroffen, was es ist. Aber ich glaube, was viele so damit assoziieren, sind so schöne schwarze Böden, die so richtig nach Erde riechen. Das ist so der Humus, vielleicht auch, dass sie besonders fruchtbar sind, was wir nachher vielleicht auch noch lernen werden, ob das zutrifft oder nicht. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die man mit Humus verbindet. Wir können ja mal ein bisschen wissenschaftlichere Definition davon geben, was man unter Humus versteht. Humus, das ist die tote organische Substanz im Boden. Das heißt, alles, was irgendwie mal gelebt hat und dann gestorben ist und dann im Boden ist, das ist Humus. Also das können Pflanzen sein, das können aber auch Tiere sein. Also ein Regenwurm oder eine Wühlmaus stirbt halt auch irgendwann. Und die werden dann auch zu Humus. Und das können auch Mikroorganismen sein. Die werden dann langsam abgebaut und daraus, ja, das ist dann unser Humus. Das Ganze kann man sich natürlich vorstellen, das ist jetzt nicht ein fester Wert, sondern das ist halt ein Prozess. Ne? Es wird was abgebaut, wir gehen da nachher noch ein bisschen genau drauf ein und es kommt immer wieder Neues dazu, weil halt neue Pflanzen und Tiere absterben. Und so ist das immer so ein bisschen wie ein Kreislauf. Und der Humus besteht zu 50% ungefähr aus Kohlenstoff, auch was wir nachher sicher noch näher erläutern, weil es auch ein wichtiger Wert ist hier, der Kohlenstoff. Reden wir ja auch viel drüber. Und damit man vielleicht mal so eine Zahl hat, wie viel Humus ist denn so im Boden? Wir haben, wenn man das zum Beispiel bei Ackerboden mal guckt, haben wir so 50 bis 300 Tonnen im Grünland zum Beispiel an Humus pro Hektar. Hektar jetzt nicht die Zahl, die im Garten relevant ist, aber im Acker ist das doch die wichtigere Zahl. Dann habe ich mal eine Frage an dich. Wir schimpfen ja immer über Torferde, ne? Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen oder auf den Punkt bringen, warum sollte man keine Torferde benutzen?
Ja, Torferde besteht zum größten Teil aus Torf und Torf ist organische Masse, die aus zum Beispiel Mooren gewonnen wird. Und dort befindet sich die organische Masse normalerweise und verrottet nicht weiter, bis ja dann in dem Moor geflutet. Und wenn wir das Ganze allerdings heben, an die Luft bringen, dann verrottet dieser Torf und dadurch wird CO2 frei. Und das ist damit ein unglaublicher CO2-Faktor, der das Klima belastet. Und wenn wir es stattdessen einfach da lassen, wo es ist, dann hat das natürlich den gegenteiligen Effekt. CO2, also Kohlenstoff, lagert sich an und hat einen positiven Effekt auf das Klima.
Und außerdem wird natürlich ein Ökosystem zerstört, ne? Also wenn wir da anfangen, die Moore abzubaggern, das sind sehr wertvolle Ökosysteme. Du hast es gesagt, zum einen haben wir den Klimaeffekt, zum anderen zerstören wir ein Ökosystem, was wir aber ja oft machen, wenn wir irgendwelche natürlichen Ressourcen anbaggern. Trotzdem wird noch sehr viel Erde, Torferde verkauft. Und Torferde kann man zum Beispiel sagen, du hast es gerade gesagt, es ist organische Masse, also Torferde sind 100% Humus. Also wenn man sich mal so vorstellen will, wie reiner Humus aussieht, so Torferde zum Beispiel. Mhm. Ja, deshalb, so Moore sind auch die Flächen, die so den höchsten Humusanteil haben.
Da muss man auch aufpassen, wenn man sich Erde kauft. Selbst wenn man Bio-Erde kauft, kann da trotzdem Torf drin sein. Hat ein Bekannter von mir mal die Erfahrung gemacht, hat mir ganz stolz gezeigt, guck mal hier, ich habe Bio-Erde gekauft und da habe ich drauf geguckt, ja, Großteil aus Torf. Deswegen muss man wirklich darauf achten, dass da auch wirklich torffrei mit draufsteht.
Ich habe jetzt auch gehört, das war auch ein Vortrag und da ging es darum, dass bei manchen Dingen, die keine Lebensmittel sind, dass das Thema Bio, dass es gar nicht geschützt ist. Also, dass es quasi jeder irgendwie draufschreiben kann. Da ging es jetzt um Nagellacke. Ich weiß nicht, wie es bei zum Beispiel Torferde oder, keine Ahnung, Biokohle ist, ob das da auch kein Problem ist. Aber da habe ich gelernt, okay, das ist nicht geschützt. Kann wohl jeder nutzen, wie er will. Beim Lebensmittel ging es dann auch danach darum, da ist es anders. Aber da vielleicht, aber ich habe mich auch nicht näher erkundigt. Beim Nagellack wurde es mir gesagt, bei einem anderen, was bei Torferde auch so ist, das weiß ich nicht.
Ja, gibt es ein paar Worte, die dafür genutzt werden. Ne? Natürlich oder frisch.
Genau, organisch könnte man ja bei Torferde auch gut anbringen. Ja, also da sind natürlich auch Worte, die wir bei unseren Produkten benutzen. Aber da muss man immer mal überlegen, was das überhaupt bedeutet.
Genau, richtig. Aber genug vom Torf. Gehen wir mal dazu zurück zu dem Humus, den man nicht aus dem Moor entfernt, sondern der sich hoffentlich auch in meinem Garten befindet. Du hast mir gerade ausgeziert, was eigentlich jetzt der Humus ist. Wie entsteht Humus denn eigentlich? Also war der schon immer da im Boden?
Teilweise. Also immer natürlich nicht. Irgendwann entsteht ja alles irgendwie. Aber wir können ja mal so durchgehen, was denn passiert, wenn irgendwas abstirbt. Wir haben ja gerade gesagt, ne, alles, was irgendwie gelebt hat und dann stirbt, wird zu Humus, wenn es im Boden ist. Und wenn wir zum Beispiel eine Pflanze haben, die stirbt, dann wird die am Anfang erstmal mechanisch zerkleinert. Das heißt, was für Tiere zum Beispiel kennst du, die Pflanzen zerkleinern?
Eine Kuh.
Eine Kuh zum Beispiel, genau. Aber auch ein Regenwurm. Das heißt, so Pflanzenreste werden immer gefressen und wieder ausgeschieden und dadurch natürlich zerkleinert. Ne? Man kann sich das vorstellen. Eine Kuh im Großen, ein Regenwurm im Mittleren. Das geht natürlich noch viel, viel kleiner. Aber auch das Wetter sorgt dafür, dass Pflanzenreste zum Beispiel kleiner gemacht werden. Ich muss bei dieser Folge ganz besonders, muss ich sagen, dass es alles sehr vereinfacht ist. Also man könnte hier bei jedem Punkt extrem ins Detail gehen und es viel genauer und dann auch richtiger erklären. Aber ich habe so angefangen und habe dann gedacht, boah, dann reden wir hier stundenlang und wahrscheinlich schalten viele nach 10 Minuten ab, weil es nicht mehr verstehen oder nicht spannend finden. Deshalb, wenn ihr Bodenkundler seid, dann seht es uns nach, dass das nicht alles 100% exakt ist. Es geht eher darum, so den Kern wiederzugeben. Deshalb das Ganze ein bisschen runtergebrochen. Und um diese Phase auch weiter runterzubrechen, ich habe gesagt, ne, mechanische Phase ist am Anfang, das heißt, unsere Pflanzenreste werden zerkleinert durch Tiere zum Beispiel. Kann aber auch durch zum Beispiel durch Wasser durchtränkt werden, durchs Wetter, dann durch Hitze oder Frost auch weiter zerkleinert werden. Und das geht immer so weiter. Also die einzelnen Teile, man kann es sich so vorstellen, die werden immer kleiner. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was das ist. Wir haben ja in der Pilzfolge gelernt, dass zum Beispiel das Lignin im Holz kann nur durch diese Pilze zersetzt werden. Das heißt, das dauert natürlich auch entsprechend länger und braucht andere Lebewesen, die das machen. Aber das Ganze wird halt immer kleiner und irgendwann ist es so klein, dass es von Mikroorganismen aufgenommen werden kann. Mikroorganismen kann man sich, glaube ich, vorstellen, die sind schon sehr klein. Und diese Mikroorganismen können dann dafür sorgen, dass es zum Beispiel veratmet, sagt man wird. Das heißt, ich habe eben gesagt, ein großer Teil davon ist Kohlenstoff. Der Kohlenstoff wird dann als CO2 wieder frei, wenn das Ganze unter Sauerstoffzufuhr geschieht. Es kann aber auch sein, dass diese ganz kleinen Teilchen zu sogenannten Ton-Humus-Komplexen werden. Das heißt, sie binden sich mit anorganischen Teilen im Boden, Tonminerale zum Beispiel. Und dann haben wir so sehr stabile Komplexe. Und die können dann auch weiter nicht zersetzt werden, bleiben im Boden und bilden dann den sogenannten Dauerhumus. Hast du schon mal von Dauerhumus gehört, Nils?
Ja, habe ich schon einiges von gehört. Das erste Mal übrigens auch von dir. Franz hatte schon lange Zeit vom Dauerhumus
eben vor der Folge.
Ja, genau, richtig. Nein, dann auch in der Vorbereitung zu dieser Folge. Finde ich ganz spannend, weil wenn ich jetzt über Humus nachdenke, dann denke ich an den Boden und denke, ja gut, das ist dann wahrscheinlich ein homogenes Ding, aber nee, da gibt es ja verschiedene Arten und du hast sie gerade angesprochen, es gibt auf der einen Seite gibt es den Dauerhumus und auf der anderen Seite gibt es den Nährhumus. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, wenn etwas sehr lange verbleibt im Boden und diese organischen Teilchen sich mit Ton und Schluff und so weiter in Verbindung eingehen, dann wird das zum Dauerhumus. Und dieser Dauerhumus, der dauert halt sehr lange, ne? Also da haben wir Verweilzeiten von Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Das hat mich auch ein bisschen an Pflanzenkohle erinnert, vom Konzept her. Das ist ja auch etwas, was für viele Jahrhunderte bis Jahrtausende im Boden bleibt, auch kohlenstoffhaltig. Und Humus hat ja auch, ne, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, Wirkungen wie Wasserspeicherung, Nährstoffspeicherung und so weiter. Auf keinen Fall gleichsetzen natürlich, Dauerhumus ist nicht gleich Pflanzenkohle oder andersrum, aber so ein paar Parallelen habe ich da schon drin gesehen. Was ich auch noch gelesen habe, und zwar hat eine Quelle geschrieben, dass wir den Dauerhumus sehr schwer nur beeinflussen können, weil er eben so eine langfristige Geschichte ist. Wie ist es mit dem anderen mysteriösen Humus, den wir hier noch nicht genannt haben, nicht der Dauerhumus, sondern der Nährhumus?
Genau, der Nährhumus ist quasi das, was ich habe ja eben gesagt, der Humus, das ist nicht einmal, okay, wir haben fest eine Menge Humus im Boden, sondern es ist immer ein Kreislauf, ne? Also es wird immer weiter zersetzt. Und es gibt halt manche Teile vom Humus, die sehr leicht zersetzbar sind. Und das geschieht dann eben, wie ich gesagt habe, durch zum Beispiel die Mikroorganismen. Und die sorgen dann auch dafür, dass in den Pflanzenteilen sind ja auch Nährstoffe drin, ne? Also wir haben ja zum Beispiel Stickstoff in diesen Pflanzenteilen. Ein großer Teil des Stickstoffs, der größte sogar, ist im Dauerhumus, aber eben auch in diesem Nährhumus. Und der hat eben die Eigenschaft, dass er sehr schnell zersetzt wird und dann auch in seine Bestandteile quasi zerlegt, ne? Ich habe das ja eben so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Unsere Pflanzenreste bestehen ja aus verschiedensten Nährstoffen zum Beispiel. Also wir haben Stickstoff da drin und als Beispiel. Und das wird dann für die Pflanzen freigesetzt, aber auch der Kohlenstoff entsprechend veratmet. Das heißt, er geht als CO2 meistens in die Atmosphäre. Und das ist aber natürlich auch wichtig, weil so die Nährstoffe für die Pflanzen freigesetzt werden können. Ne? Da reden wir nachher später vielleicht auch noch ein bisschen drüber, dass der Humus eben auch ein Lieferant für Nährstoffe ist. Das heißt, durch diese Pflanzenreste oder Tierreste, die zersetzt werden, werden eben auch Nährstoffe wieder für die Pflanzen freigesetzt, die diese aufnehmen können. Und da ist dieser Nährhumus sehr wichtig, weil er eben anders als der Dauerhumus leicht zersetzt werden kann und eben die Nährstoffe für die Pflanzen freigibt. Und ja, zum Dauerhumus hast du ja schon was dazu gesagt. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, der Dauerhumus ist auch das, was den Boden dann so schwarz macht, wenn wir sagen, okay, wir haben viel Humus im Boden. Natürlich nicht nur, es gibt auch anorganische Bestandteile oder andere anorganische Bestandteile, die Einfluss auf die Farbe des Bodens haben. Wenn wir zum Beispiel viel Eisen im Boden haben, kann man sich auch denken, es ändert auch die Farbe. Aber genau, und was ich eben hier besonders, was du ja auch schon angesprochen hast, was ich besonders wichtig finde beim Dauerhumus, ist, dass wir ihn durch die Bewirtschaftung nur sehr wenig beeinflussen können. Ne? Da kommen wir haben viel heute zu besprechen. Ich sag oft, da kommen wir nachher noch zu. Aber auch da kommen wir nachher noch zu. Also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben einmal den Dauerhumus, was auch den größten Teil des Humus ausmacht. Also, es können bis über 90% sein. Der ist dauerhaft da. Das ist ganz kleine Humusteilchen, die sich mit Ton zum Beispiel verbunden haben. Und die können nicht mehr weiter von Mikroorganismen umgesetzt werden. Sorgen aber dafür, dass unser Boden bessere Eigenschaften hat. Er kann Wasser besser speichern, er kann Nährstoffe besser speichern. So ein bisschen die Vorteile von der Pflanzenkohle eigentlich. Und dann haben wir den Nährhumus, der wird einfach fast komplett zersetzt. Die Nährstoffe werden freigesetzt, der Kohlenstoff wird verbraucht und das befindet sich dann immer so im Durchfluss. Habe ich was vergessen?
Nein, vielleicht noch kurz als Ergänzung. Also der Dauerhumus, der kommt ja auch irgendwo her. Und so wie ich das verstanden habe, ein Teil des Nährhumuses, ne, wenn der immer weiter verrottet, bindet dann sich mit diesen Tonteilchen zusammen, also mit den mineralischen Teilchen, und dann ergibt es den Dauerhumus. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber wie viel von dem Kohlenstoff, es heißt, der Humus ist ein CO2-Speicher, reden wir auch gleich nochmal kurz drüber. Dann habe ich mich gefragt, wie viel von dem Kohlenstoff bleibt denn nun eigentlich als Dauerhumus übrig? Und ich habe eine Quelle gefunden, das ist der Verband der Humus- und Erdenwirtschaften. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und hier wurde ausgesagt, dass wenn wir Kompost ausbringen, dann bleibt ungefähr 51% des im Kompost enthaltenen Kohlenstoffs als Dauerhumus übrig. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, die gehen jetzt davon aus, dass man fertigen Kompost hat. Bei der Kompostierung wird ja auch schon einiges des Kohlenstoffs abgebaut. Ne? Der Kompost, der gast ja auch schon aus. Das heißt, da hat man den Verlust wieder schön rausgerechnet. Mich hätte natürlich interessiert, wenn ich jetzt meine Gartenabfälle habe und ich, bis sie am Ende zu Dauerhumus sind, wie viel ist im Dauerhumus am Ende noch da? Da habe ich leider keine zufriedenstellende Antwort zu gefunden.
Ich habe da eine Zahl zu. Ich müsste jetzt aber ein bisschen blättern, weil ich habe ein gutes Buch, das heißt Bodenkunde und Standortlehre. Mhm. Kann ich auch gerne mal verlinken. Das habe ich im Studium viel gebraucht. Ich habe viel Bodenkunde gehabt. Gibt auch noch eins, was noch ein bisschen besser ist. Das kann ich euch auch noch verlinken. Und da steht's drin. Ich will jetzt hier den Nils nicht damit langweilen, dass ich hier erstmal 10 Minuten in diesem Buch ein Buch rumschmeiße. Ja. Ich weiß, dass ich schon mal nachgeguckt habe und es steht da auf jeden Fall drin.
Vielleicht mache ich ja gleich nochmal so einen Monolog wie damals in der Bill Mollison-Folge und dann hast du ein bisschen Zeit, nochmal nachzuschlagen.
So lange muss es gar nicht sein. Wenn ihr den Monolog euch anhören wollt, die letzte Folge zu Bill Mollison, was war das? 76, 75? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja. Okay. Wir wollen aber weiter über den Humus reden. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, der Humus einmal was das ist und wie er entsteht, welche Arten es gibt. Und jetzt hatten wir es schon gerade bei dem Dauerhumus ein bisschen angedeutet. Was sind denn so die Eigenschaften, die der Humus unserem Boden bringt? Also was bringt das überhaupt, dass wir den Humus im Boden haben? Haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir können es aber ja noch mal ein bisschen genauer definieren. Und der erste Punkt, dann kannst du ja den nächsten machen. Mhm. Der erste Punkt, den ich ja schon im Zusammenhang mit Nährhumus angesprochen habe, ist, dass er uns Nährstoffe liefert. Das heißt, die Nährstoffe, die ja in den Pflanzenresten drin sind, die abgestorben sind, die werden wieder mineralisiert, sagt man, und das heißt, dass die Pflanzen verfügbar gemacht werden, weil, wenn wir überlegen, so eine Pflanze stirbt ab, eine Pflanze kann ja nicht an der Pflanze saugen und quasi die Nährstoffe aufnehmen, sondern die müssen erstmal zersetzt und zerkleinert werden, und das geschieht eben aus diesem Pool an Humus. Hast du noch einen Vorteil, den uns der Humus für den Boden liefert?
Ich hätte da mal eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt einen Komposter habe und ich habe meine Kompostierung ist komplett durchgegangen, ich habe am Ende einen fertigen Kompost, also eine Kompostsubstanz, kann ich diese Substanz dann eigentlich auch einfach Humus nennen? Weil es geht ja dann durch dieselben Schritte wie der Humus, sobald ich sie ausbringe.
Es ist ja auch, wenn wir nochmal an unsere Definition zurückdenken, tote organische Materialien im Boden. Und wenn kommt natürlich darauf an, was du auf den Kompost schmeißt, aber im Normalfall
sollte das auch. Idealfall sollte es tot sein und organisch, ja.
Okay. Aber es ist natürlich nicht alles tot. Ne? 100% Humus ist schwer, weil dann lebt der Boden ja nicht mehr.
Willst du ja auch gar nicht.
Genau, willst du auch gar nicht. Das war mein anfängliches Statement. Das Torf 100% Humus ist natürlich auch falsch, weil da leben ja auch Mikroorganismen und Makroorganismen drin und die sind eben noch nicht tot und deshalb noch kein Humus.
Genau, das bringt mich aber zu dem nächsten Vorteil, und zwar fördert Humus das mikrobielle Leben im Boden. Ne, Mikroben, so wie viele andere Lebewesen auch, brauchen irgendwas zu futtern, und was sie gerne futtern, sind Kohlenstoffverbindungen, und die werden dann ausgegast, ne, so wie wir auch ausatmen, CO2 ausatmen. Und dabei werden dann, wie Franz auch gesagt hatte, Nährstoffe freigesetzt. Und das ist wiederum gut fürs Pflanzenwachstum. Und wir brauchen auch Mikroorganismen, die mit den Pflanzen in Wechselwirkung gehen, damit Nährstoffe abgetauscht werden können und sowas. Das heißt, wir wollen mikrobielles Leben haben. Im Humus haben sie eine ganz gute Heimat gefunden und ganz gutes Futter. Deswegen ist das auch wieder positiv für unseren Garten und unser Pflanzenwachstum.
Was passiert, wenn sie keinen Sauerstoff haben bei der Vergasung? Was passiert, wenn dann nicht genug Sauerstoff im Boden ist? Was kommt dann statt CO2 raus?
Kommt auf die Mikroorganismen an. Also ich glaube, es gibt Mikroorganismen, die sterben dann einfach, dann kommt nichts raus. Es gibt andere, das sind dann die Anaeroben und da entsteht unter anderem Methan.
Genau, richtig. Noch ist ja noch klimaschädlicher.
Ganz genau. Deswegen soll man auch immer darauf achten, wenn wir einen Kompost haben, dass der schön aerob bleibt, das heißt, dass er luftig bleibt. Der braucht natürlich eine gewisse Feuchtigkeit, um zu funktionieren, aber er sollte nicht schwimmen. Und das merkt man daran auch, dass wenn der Kompost anfängt zu riechen, dann ist der, da gibt es ein paar Faktoren, die damit reinspielen können, aber eine davon könnte sein, dass er zu feucht ist.
Ein weiterer Vorteil, den wir immer bei der Pflanzenkohle sagen, der aber auch beim Humus ein großer Punkt ist, ist nämlich, dass er sehr gut Wasser speichern kann. Nährstoffe auch, aber auch Wasser. Und da habe ich mal eine Zahl rausgesucht aus einer Studie. Und zwar 5% mehr Humus. Das heißt jetzt nicht absolut 5%, das wäre schon sehr viel, sondern wir nehmen den Humusanteil von 2-3% und erhöhen ihn um 5%. Sorgt dafür, dass wir bis zu 100 Liter mehr Wasser pro Quadratmeter speichern können. Also eine ganz kleine Erhöhung. Wir kommen nachher noch dazu, wie lange das dauert. So, das so zu erhöhen, aber eine kleine Erhöhung sorgt dafür, dass wir schon deutlich mehr Wasser im Boden speichern können und das eben durch diesen Humus. Und gerade, wir sagen es immer, gerade jetzt, wo die Sommer länger ohne Regen sein werden, ist es umso wichtiger, dass der Boden viel Wasser speichern kann.
Okay, nochmal, um das Ganze noch plastischer darzustellen, damit ich das nicht falsch verstanden habe. Also von den 2% Humusgehalt, die wir im Boden haben, davon 5%, das heißt von 2,0 auf 2,1%.
Genau.
Es ist nicht von 2 auf 7, sondern wirklich so ein bisschen.
Nee, genau, das meinte ich nicht absolut 5% mehr, genau. Das wäre schon eine mega krasse Steigerung, sondern wirklich nur diese 2% und 5%.
Ja, ich habe vom Industrieverband Agrar ja eigentlich einen Verband, der, ich sag mal, kein Freund von Naturschutz zwangsläufig ist, ne? Wenn der ja aus dem Agrarbereich kommt. Und sogar die haben gesagt, dass haben ganz positiv vom Humus natürlich, Humusaufbau gesprochen. Und da wurde gesagt, dass die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens um 27-80% erhöht werden kann. Regenwurmdichte um 40% erhöht, Fruchterträge um ein Drittel erhöht. Also ganz, ganz viele positive Eigenschaften. Stichwort Regenwurmdichte, wenn Regenwurm zählt natürlich auch zu den Makroorganismen im Boden, die ganz wichtig sind, hatten wir auch eben mehrmals angesprochen. Haben wir übrigens auch eine eigene Folge zu, Folge 32, falls ihr da mal reinhören wollt. Genau, und das sind alles die positiven Eigenschaften, die eigentlich schon die Leute, die, nachhaltigen Neuerungen eher skeptisch gegenüberstehen, sagt für mich aus, am Humus gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr. Aber Humus kann doch viel mehr. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, auch eben angesprochen, CO2-Speicher. Der Humus hat nämlich einen klimapositiven Effekt. Und man kann sich das vorstellen, organische Masse besteht zum Teil aus Kohlenstoff.
Ich habe es eben gesagt, Humus 50% Kohlenstoff.
Ganz genau. Und 58% übrigens. Habe ich mir.
Ist nicht genau richtig die Zahl. Okay. Also, das stimmt nicht immer. Das hat auch mit. Es gibt ja auch dieses, okay, ich rechne dann den C-organischen Kohlenstoffgehalt mal 1,7 irgendwas.
7,2. Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Genau, ja, genau. Das ist so eine alte, sehr alte Formel. Vielleicht eine kurze Story dazu. Mhm. Meine Bachelorarbeit ging auch um das. War auch Humus ein Thema, weil es darum ging, die permakulturellen Bewirtschaftungsmethoden, welchen Einfluss haben die auf den Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt im Boden. Und da habe ich auch zum Beispiel das Mulchen untersucht und wollte dann herausfinden, ja gut, wie viel Humusanteil hat denn der Boden? Und ich hatte mit Bodenproben gemessen, wie viel Kohlenstoff im Boden ist. Und da habe ich auch mit einem Professor von mir über diese mal 1,7 irgendwas gesprochen. Und er meinte, dass für eine grobe Abschätzung stimmt das. Es kann aber auch mal 3 oder mal 1 sein. Darf man nicht so fest sehen. Deshalb ist es, glaube ich, okay, wenn man 50% sagt.
Okay. Ich habe es mir nur gemerkt, weil das wieder der Verband hier für Humus und Erden. Also das,
da
hab ich das
es ist auch gefunden. Es ist auch sehr, also diese Zahlen, das, ne, man, wenn man das, wenn man so vielleicht gar nicht so nachforschen kann oder nicht so ein Professor für Bodenkunde hat, wo man nachfragen kann, dann sieht man das auch so oft, dass man denkt, ja, okay, das scheint irgendwie eine feste Formel zu sein, damit kann ich rechnen. Wenn es nur darum geht, irgendwas grob zu berechnen, ist es ja auch nicht schlimm, aber wenn man sagt, okay, ich will es wirklich genau machen, dann sollte man nicht so vorgehen.
Ja, ich habe es mir halt nur gemerkt mit den 58% Kohlenstoff.
Ja, rechtfertig dich mal schön hier.
Ja, warte, du weißt doch gar nicht warum. Weil daneben stand, dass da auch 5,8% Stickstoff, also genau ein Zehntel davon Stickstoff. Und deswegen dachte ich, oh, das ist ja ein Zufall. Das ist genau ein Zehntel Stickstoff zu Kohlenstoff da ist. Das hat aber dazu geführt natürlich, dass ich mir die Zahl jetzt gut merken kann.
Das ist ja auch so, das ist natürlich auch nur eine Faustregel, aber man sagt ja auch, dass das CN-Verhältnis, das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff im Boden, meist so 10 zu 1, 11 zu 1 ist. Und deshalb passt das ja ganz gut, was du da uns gerade
sehr gut. Also hat der
erzählt hast.
Der hier Verband für Humus und Erden ist nicht ganz verkackt.
Es ist jetzt auch schon sehr okay. Wir wollten eigentlich nicht so tief reingehen, aber
genau, richtig. Das ist das Problem, ne? Da merkt man schon, der Franz hat sich etwas wissenschaftlicher mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, während ich da so blauäugig einfach eine Zahl annehme, die ich da in ein paar Quellen lese, sagt der Franz, ja, aber so ganz stimmt das halt auch nicht, ne? Weil wenn man sich tiefer damit beschäftigt, dann ist es.
Ich hätte mir damals gewünscht, dass es stimmt,
weil meine Arbeit
viel einfacher gemacht hätte.
Dann ist es nicht mehr so einfach, etwas runterzukürzen. Jedenfalls CO2-Speicher, Humus, man kann sich ungefähr merken, hat jetzt auch wieder der Verband gesagt, kannst du auch wieder auseinanderreißen, wenn du möchtest. Ein Kilo Humus gleich ungefähr 2,1 Kilo CO2, also ein Kilo Humus gleich 2 Kilo CO2, kann man sagen. Und damit hat es schon mal einen immensen Effekt.
Jetzt habe ich natürlich die Frage. Ein Kilo Humus, 2 Kilo CO2, wie kann denn ein Kilo mehr speichern, als es selber wiegt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Die hören wir bei der Pflanzenkohle auch ganz oft. Wenn wir mal sagen, ein Kilo Pflanzenkohle, 3 Kilo CO2, wie geht das denn? Naja, im Humus, beziehungsweise in der Pflanzenkohle, da ist ja der Kohlenstoffanteil, also das C. Und bei CO2, da hört man ja schon raus, CO2, da sind ja noch 2 O's mit dabei. Das heißt, ein C-Atom ist mit 2 O-Atomen gebunden. Und diese O-Atome, die haben natürlich auch eine gewisse Masse. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kilo Kohlenstoff oxidieren, da kommt da irgendwas über 3 Kilo CO2 raus, weil die Sauerstoffatome sind auch noch ein bisschen schwerer als das C, meine ich. Und ja. Deswegen kann man das ungefähr so runterrechnen. Deswegen kann es auf jeden Fall auch sein, beziehungsweise ist es so, dass man ganz oft hört, dass in bestimmten Mengen mehr Kohlenstoffdioxid enthalten ist, als sie eigentlich als Gewicht haben. Weil dann wird gesagt, ja, das ist der Kohlenstoff von dem Kohlenstoffdioxid. Der Sauerstoff ist dann irgendwo in der Atmosphäre. Der ist ja nicht so wichtig.
Der ist cool. Mit Sauerstoff bin ich cool.
Genau, richtig.
Den brauche ich.
Der kann da ruhig bleiben. Genau. Und richtig, also Humus ist praktisch ein Zwischenspeicher, ein langfristiger Zwischenspeicher. Wir haben gerade davon gesprochen, der Nährhumus, der verrottet ja langsam. Das kann ein paar Monate oder ein paar Jahre dauern, ne, bis er sich zersetzt. Und wenn wir den kontinuierlich zufüttern, bleibt er natürlich dann auch erhalten, ne, weil das, was abgebaut wird, wird nachgefüttert. Und im Dauerhumus, der bleibt für Jahrhunderte bis Jahrtausende dort. Und das heißt, desto mehr Humus wir im Boden haben, desto mehr Kohlenstoff haben wir da gespeichert. Und dieser Kohlenstoff ist dann natürlich nicht in der Atmosphäre, ist dem kurzen Kohlenstoffkreislauf entzogen worden damit. Also, ich fasse nochmal zusammen, deswegen Humus eine anerkannte CO2-Senke.
Das ist ja auch das, was der Arndt uns in der letzten Folge viel erzählt hat. Kohlenstoff in den Boden bringen. Und das schaffen wir eben zum Beispiel über Humus. Wie man den aufbaut, das hören wir gleich noch.
Genau. Gibt es denn noch einen Vorteil, warum ich Humus fördern sollte, der dir einfällt?
Genau, ich hätte noch, es gibt super vieles, ein bisschen wie bei der Pflanzenkohle auch. Es sind dafür, dass es eigentlich ein bisschen unterschiedlich ist, haben sie ähnliche Eigenschaften. Und zwar wird die Bodenstruktur verbessert, ne? Das ist was man vielleicht immer ein bisschen vernachlässigt, weil es jetzt nicht direkt irgendwie der Pflanze Wasser oder Nährstoffe liefert. Aber die Bodenstruktur wird eben durch diese Gefüge verbessert. Das heißt, die Durchwurzelbarkeit wird verbessert. Wir haben eine bessere Durchlüftung im Boden, weil die Wurzeln eben auch Luft brauchen, um zu atmen. Und genau das schafft wir haben einen krümeligeren Boden, was man ja eigentlich haben will. Und genau das schafft ein höherer Humusanteil auch.
Ja, klasse. Ich habe mir noch notiert, Erosion ist ja auch so ein Thema. Ne? Wenn wir nur guten Humusgehalt haben, haben wir gut Leben da drin. Wir haben dann eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass wir eben Erosion erleben, weil ja auch weniger Staubpartikel da sind. Trockene.
Genau. Und eben durch diese Ton-Humus-Komplexe wird das Ganze auch besser gebunden. Und was ich eben gesagt habe, Nährstoffe werden gespeichert. Das heißt, Nitrat zum Beispiel kann auch nicht so schnell ausgewaschen werden.
Ja, klasse, klasse. Super.
Genug der Lobesrede
genau.
An den Humus, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir gehört einmal, was Humus ist und was ihn so toll macht und wie er entsteht natürlich auch. Jetzt fände ich natürlich interessant, erstmal zu wissen, okay, wie kann ich denn überhaupt bestimmen, ob ich in meinem Garten oder wie viel Humus überhaupt mein Boden in meinem Garten hat. Und da habe ich mal zwei Möglichkeiten rausgesucht. Außer du hast auch welche, dann darfst du anfangen. Dann würde ich die nehmen, die du noch nicht hast.
Nee, mach ruhig, mach ruhig.
Okay. Und zwar genau, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, ich habe zwei Möglichkeiten rausgesucht, du hast bestimmt auch was, wie man nämlich bestimmen kann, ganz grob, wie viel Humus ist in meinem Beet, in meinem Boden. Und anhand dessen kann ich dann sagen, das sagen wir euch natürlich auch gleich, habe ich einen Boden, der viel Humus hat oder wenig, heißt, ich muss ein bisschen nachbessern. Oder es reicht, wenn ich dafür sorge, dass es so bleibt, wie es ist. Eine Möglichkeit, ich habe ja schon eben gesagt, Dauerhumus sorgt dafür, dass der Boden schwarz wird. Was wäre denn da die naheliegende Möglichkeit zu bestimmen, wie viel Humus in meinem Boden ist? Ganz mega grob.
Ich nehme ja wahrscheinlich so ein Karteikärtchen, was man in diesen Läden bekommt, wo man Wandfarbe kaufen kann. Und dann halte ich das gegen den Boden und gucke, auf welcher Nuance sich die Dunkelheit, die Schattierung und die Färbung des Bodens befindet. Und dann kann ich vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Humus ich im Boden habe.
Genau, anhand der Farbe, richtig. Je dunkler es ist, umso höher ist der Humusgehalt. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist schon nicht so genau, weil auch andere Dinge dafür sorgen, dass der Boden seine Farbe verändert. Und man kann auch jetzt dann nicht genau sagen, okay, dieser Farbton sagt dann, dass wir 4% Humus haben oder so. Deshalb, das ist wirklich nur so, ich gucke mir den Boden an und kann schon sagen, okay, der hat was mehr Humus oder was weniger. Aber das war es dann auch schon.
Aber man sieht ja auch, wenn man jetzt den Mutterboden verlässt, also wenn wir einen ganz, sag ich mal, einen Meter tief graben, dann sieht man ja, dass die Schichten die Farbe verändern. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, dass ich jetzt den Oberboden, die Färbung des Oberbodens mit dem Boden darunter vergleiche? Wenn ich jetzt sowieso darunter schon einen Boden habe, der sowieso schon dunkel ist wegen irgendwelchen Sedimenten, dann ist natürlich auch der Oberboden was dunkler.
Kommt stark auf den Boden an, ne? Also wir haben ja verschiedene Bodenhorizonte, können wir auch mal drüber sprechen, also quasi verschiedene Schichten. Oben haben wir, ne, den humosen Oberboden zum Beispiel. Könnte man natürlich machen, wäre ein erster Anhaltspunkt. Es kann aber auch sein, dass die Schichten hier unterschiedliche Farben haben, was auch oft ist, und ich das dann nur schlecht vergleichen kann. Deshalb immer nur ein Anhaltswert. Vielleicht einmal ganz kurz, was so gute Werte sind, was Humus angeht. Also in der Landwirtschaft hat man meist so 2-3% des Oberbodens ist Humus. Hatte auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, der Arndt hat es, glaube ich, auch angesprochen in der letzten Folge. Und wenn wir sagen, und das ist eigentlich noch nicht so viel, wenn wir sagen, okay, wir haben so 4-8%, dann haben wir einen stark humosen Boden. Also das ist schon sehr gut. Wenn wir im Garten dahin kommen, das wäre schon stark. Deshalb würde ich sagen, so 4-6%, wenn wir das schaffen, tippitoppi, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann geht es eher so, alles, was drüber ist, ist schon Waldboden. Und wenn wir dann irgendwie über 30% sind, sind wir im Moor. Weiß auch nicht, ob wir dann, da können wir schon vieles nicht mehr anpflanzen. Vielleicht noch so, ich glaube, so Venusfliegen fallen, oder? Die wachsen auch auf so Moorböden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, im Moor lebt ja dann auch nicht mehr so viel, weil sonst wird der Humus ja auch ganz schnell umgesetzt werden. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass es auch zu viel Humus gibt. Wenn wir zu viel Humus im Boden hätten, so hat das zumindest der Industrieverband Agrar gesagt, wenn wir zu viel Humus im Boden haben, dann bauen den Mikroorganismen übermäßig schnell ab, setzen viele Nährstoffe frei und ne, wenn dann die Nährstoffe nicht aufgenommen werden können, dann wandern die ins Grundwasser, was dann auch nicht so gut ist. Sie haben dann aber natürlich auch gesagt, ja, das passiert vor allem auch, wenn man mit Mineraldünger düngt und so weiter. Deswegen, wenn wir es überhaupt schaffen, einen zu hohen Humusboden, also wir schaffen es eigentlich gar nicht, einen zu hohen Humusboden aufzubauen, weil der ja dann sofort von Mikroorganismen wieder abgebaut wird. Auf das Level, wo es sich genau einpendelt.
Genau, also was vielleicht wichtig ist, wir sollten so 4-5%, wäre cool, wenn wir das im Garten haben. Aber ich habe auch noch eine Möglichkeit, wie wir es ein bisschen genauer bestimmen können und auch in einer Prozentzahl dann ausdrücken können. Und das kann man auch eigentlich relativ einfach zu Hause nachmachen. Und zwar haben wir ja am Anfang gesagt, Humus ist die tote organische Masse im Boden. Und jetzt machen wir es so, wenn wir das testen wollen, nehmen wir uns ein Stück von unserem Boden und lassen das trocknen. Relativ lange. Mit meinen Bodenproben, die habe ich damals in einem Trockenschrank trocknen lassen. Das hat schon lange gedauert und der hat irgendwie 80, 90 Grad. Wir können es aber auch einfach so liegen lassen. Im Sommer müssen wir entsprechend ein bisschen warten, bis es trocken ist. Ist nicht schlimm, wenn es nicht komplett trocken ist, kein Problem. Wenn es trocken ist, wiegen wir uns davon 20 Gramm ab und packen die in ein Reagenzglas und erhitzen es und verbrennen quasi die organische Masse in unserem Boden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da sind jetzt Lebewesen auch drin gestorben in der Zeit oder es sind leben noch welche und es ist dann nicht mehr so genau. Wie gesagt, diese Möglichkeit ist jetzt auch nicht, soll auch nicht, hat nicht den Anspruch, ganz genau zu sein. Genau, und dann verbrennen wir, ist einfach über so einen Bunsenbrenner zum Beispiel, also halten wir unser Reagenzglas über einen Bunsenbrenner, verbrennen quasi den organischen Anteil da drin und bleibt natürlich auch noch die Asche übrig. Aber auf jeden Fall wiegen wir es danach dann nochmal und gucken, wie viel weggegangen ist. Und das ist dann unser organischer Anteil, der verloren gegangen ist.
Weil natürlich der organische Anteil mit dem Sauerstoff, was im Reagenzglas sich noch befindet, reagiert zu CO2. Und dann befindet sich das Gewicht des Kohlenstoffs ja in den CO2-Molekülen oben drüber. Das Reagenzglas, muss man das verschließen oder lässt man das offen?
Nee, genau, das sollte offen sein, damit eben alles raus kann.
Genau, sonst bringt es ja nichts. Ne? Sonst hat man ja weiterhin das CO2-Gas.
Sonst kommt ja nichts raus.
Richtig.
Genau. Es gibt einen ungefähren Anhaltspunkt und auf jeden Fall schon deutlich genauer als die Nummer davor. Es gibt aber natürlich noch eine Möglichkeit, wie wir es ganz genau rausfinden können. Haben wir auch schon eine Podcast-Folge zugemacht. Nils, was ist die ultimative Möglichkeit?
Ja, das ist Podcast-Folge 22, könnt ihr mal nachhören. Da geht es nämlich um das Thema Bodenproben. Hat der Franz ganz genau erklärt, wie man Bodenproben nimmt. Hat er sogar ein Video zu gemacht. Könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal Keep It Grün mal anschauen. Da hat er mit so ganz fancy Geräten, mit so einem kleinen Bohrer, hat er eine Säule herausgebohrt aus dem Boden. Und die, da kann man praktisch Proben aus dem Boden damit nehmen. Und die Proben schickt man dann in ein Labor, was es dann wissenschaftlich untersucht. Kann man aber auch zu Hause ohne diesen Bohrer einfach mit dem Spaten und sowas hinbekommen. Aber vielleicht kannst du lieber noch ein paar Worte dazu sagen. Was genau passiert denn, wenn wir das jetzt abschicken? Also ich habe jetzt eine Probe genommen, da habe ich jetzt einen kleinen Eimer,
eigentlich schon in der Folge ausführlich besprochen.
Alles in der Folge besprochen, genau. Wenn euch interessiert, was da passiert, hört einfach rein, Folge 22. Belassen wir es mal dabei.
Genau, wollen wir euch die Spannung hier nicht wegnehmen. Aber wir haben natürlich noch ein paar Sachen, die wir zum Humus besprechen wollen. Und zwar wissen wir jetzt, wie wir ungefähr sagen können, wie viel Humus wir im Boden haben. Und dann wissen wir auch, okay, bei vielen, die sich vorher vielleicht noch nicht so mit beschäftigt haben, kann es natürlich sein, oh, mein Humusanteil beträgt 2%. Da könnte ich ein bisschen nachbessern. Dann wachsen meine Pflanzen besser, ich habe CO2 gespeichert und mein Boden hält das Wasser besser und ist fruchtbarer. Allerdings gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass mein Humusanteil, wenn er gut ist, dass er wieder runtergeht. Und die würde ich jetzt zuerst mal besprechen. Also was sollte man vermeiden oder worauf sollte man achten, dass mein Humus nicht abgebaut wird? Kennst du denn eine Möglichkeit oder irgendwas, was dafür sorgt, dass mein Humus verloren geht?
Ja, eine Möglichkeit, die ganz oft genutzt wurde leider. Und zwar umgraben bzw. pflügen, wenn wir es schaffen, dass wir den Humus, der sich weit unterhalb der Grasnarbe oder der Oberfläche befindet, wenn wir den nach oben holen, dann reißen wir ihn aus seiner eigentlichen Umgebung heraus, da wo die Mikroorganismen, die normalerweise in ihm leben, ganz gut leben können. Und auf einmal befindet sich der Humus oben an der Oberfläche, da wo es ganz viel Sauerstoff gibt. Und dann denken sich die Mikroorganismen, lecker, Sauerstoff, damit kann ich doch diesen Humus jetzt einfach umsetzen. Und dann oxidiert, das heißt, wird dieser Humus ganz schnell verbraucht, zu CO2 ausgegast. Setzt natürlich viele Nährstoffe frei, deswegen wird in der Landwirtschaft das ja auch gerne gesehen, ne? dass dann die Pflanzen danach besser wachsen. Aber der Humus baut sich schneller ab, als er dann später wieder aufgebaut werden kann. Deswegen Nummer eins, wie man dafür sorgt, dass sein Humus weniger wird, umgraben.
Genau. Liegt auch daran, dass die Oberfläche dann vergrößert wird. Das heißt, das Ganze wird wärmer und auch dadurch erhöht sich die Aktivität der Mikroorganismen im Boden. Ich habe aber mal einen Podcast da war ein Gast vom Thünen-Institut. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du irgendwas mit Boden gelesen hast? Also es ist ein ganz bekanntes Institut, wo es viel um das Thema Boden und Erde geht. Und da war ein Mitarbeiter von da zu Gast und er meinte, er hätte sich viele Studien angeguckt und er könnte anhand der Studien zu dem Thema nicht zu dem Schluss kommen, dass ums Pflügen da, was ja quasi das Umgraben in der Landwirtschaft ist, dass das dafür sorgt, dass der Humus schneller abgebaut wird. Oha. Also er hätte wohl nur einzelne Studien in der USA auf sehr sandigem Boden gefunden, wo es mal dazu führen könnte. Aber allgemein wäre seine Studienlage, könnte das nicht unterstützen. Ich habe viel anderes gehört, muss ich sagen. Vielleicht lohnt es sich hier auch nochmal, alle Studien zu wälzen, die das belegen oder widerlegen. Falls ihr da Themen oder Studien zu habt, schickt uns die gerne. Finde ich sehr spannend. Ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Man muss auch sagen, Humus ist auch erst seit noch nicht so langer Zeit ein wichtiger Punkt auf der Agenda der Forschung, weil eben jetzt auch dieses CO2-Thema immer mehr in den Vordergrund rückt. Aber genau, mein Kenntnisstand war auch immer so, wie du es erzählt hast, und ich habe es auch schon öfter so gehört und gelesen, aber es gibt wohl auch andere Meinungen,
richtig,
was natürlich nicht schlecht ist, aber wichtig wäre es hier natürlich, die Fakten dazu zu checken.
Genau, das ist ja ganz wichtig. Wir wollen ja einen wissensbasierten Podcast machen, und das heißt eben auch, dass, wenn sich die Daten ändern, dass wir dann auch unseren Standpunkt ändern müssen.
Ja, das ist unser Fähnchen in den Wind halten.
Ja, in einer gewissen Weise schon, ne?
Ja, deshalb fand ich das spannend, und ich glaube, vielleicht hat sich das ja auch ein bisschen geändert. Deshalb würde ich sagen, das ist vielleicht nochmal eine Hausaufgabe für uns, dass wir uns da nochmal ein bisschen schlauer machen. Ist natürlich viel Arbeit da, alle Studien sich mal durchzugucken, aber ja, ist auch ein wichtiges Thema.
Vielleicht gibt es ja ein paar gute Metastudien da, die einem die Arbeit abgenommen haben.
Sonst fragen wir beim Thünen-Institut nochmal nach. Was man natürlich sagen muss, was ein sehr renommiertes Institut ist, wenn es ums Thema Boden geht.
Genau. Was ich mir noch als zweite Möglichkeit, Humus abzubauen, aufgeschrieben habe, ist, dass wir einfach den kompletten Bewuchs entfernen. Das heißt, dass wir den Boden brach, karg liegen lassen. Keine Untersaaten, keine Zwischenfrüchte, einfach brach. Und dadurch geben wir dem Boden noch mehr Möglichkeit, auch wieder von den Witterungsbedingungen getroffen zu werden, und dann auch, was dann auch den Humusabbau fördern kann. Oder hat das Thünen-Institut
durch Erosion dann auch, ne?
Genau. Hat das Thünen-Institut das auch widerlegt?
Nee, es ging jetzt um den einen Punkt. Okay. Genau, Erosion ist ein wichtiger Punkt. Durch Wind zum Beispiel, also dass, wenn der Boden frei liegt, dass der Wind einfach, der Humus ist ja in der obersten Bodenschicht, dass er einfach diese Bodenpartikel wegträgt. Das Ganze geht natürlich auch durch Wasser, dass es weggeschwemmt wird. Und was ich noch als Punkt hätte, wären humuszehrende Pflanzen. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, aber korreliert das mit Starkzehrern?
Ja, kann natürlich sein. Und zwar sind es Pflanzen, wo wir, du hast es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, wo wir quasi sehr viel, wenn wir sie anpflanzen, Nutzpflanzen, wir nehmen ja immer irgendwas weg. Und bei humuszehrenden Pflanzen nehmen wir sehr viel weg und lassen sehr wenig auf dem Feld. Das heißt zum Beispiel Rüben oder Kartoffeln, wenn wir die abbauen, bei einer Rübe kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wir holen sehr viel Biomasse vom Feld und lassen sehr wenig nur da. Das heißt, wir nehmen auch viel organische Substanz einfach weg, ohne dass es aufbaut. Wenn wir aber zum Beispiel Leguminosen sehen, vielleicht auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, wenn wir, du hast es eben angesprochen mit dem Verhältnis Stickstoff zu, also das CN-Verhältnis 10 zu 1, wir brauchen sehr viel Stickstoff, um Humus aufzubauen. Das heißt, wir müssen auch immer für einen kontinuierlichen Stickstoffzufuhr sorgen, zum Beispiel über Leguminosen, kommen wir gleich noch zu. Leguminosen zum Beispiel sind Stickstoff, völlig durch den Wind schon, humusaufbauende Pflanzen, weil wir eben einen großen Teil der Pflanze, zum Beispiel der Wurzeln, da lassen. Aber genau, wir haben jetzt den Punkt Erosion, wir haben den Punkt, dass wir Biomasse, sehr viel Biomasse vom Beet einfach nehmen, um und damit eben auch die Möglichkeit nehmen, dass daraus Humus entsteht. Und umgraben, pflügen, setzen wir mal in Klammern, aber schon noch ein Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen muss. Das sind so drei wichtige Faktoren, die dafür sorgen, dass unser Humus sehr schnell abgebaut wird. Aber das ist ja auch eigentlich was, ist sehr wichtig zu wissen, damit man eben dem entgegenwirkt. Was aber natürlich auch sehr spannend für uns ist, wie können wir den Humusanteil in unserem Boden erhöhen? Wie können wir Humusaufbau betreiben? Und da, Nils, würde ich dir den Vortritt lassen. Du darfst dir die erste Möglichkeit aussuchen, wie man Humus im Garten aufbaut.
Ich würde erstmal sagen, das, was wir vorher gemacht haben, einfach nicht machen. Also
gut, Schluss.
Genau, also die Fläche im Beet nicht brach liegen lassen, immer schön bepflanzt lassen, ein paar Leguminosen mit reinpflanzen, die dann Stickstoff in den Boden bringen, und der dann auch im Boden verbleibt. Und in Klammern nicht umgraben, aber jetzt unabhängig vom Humus hat das Nicht-Umgraben ja auch noch andere positive Effekte, deswegen kann man das schon sagen, dass man im Garten nicht umgraben sollte.
Ansonsten genau, was ich vielleicht dazu noch sagen wollte, durchs Umgraben zerstören wir auf jeden Fall diese Ton-Humus-Komplexe, die ich eben gesagt habe, die so wichtig für den Boden sind. Und neben dem, dass wir zum Beispiel Pilzstrukturen zerstören und Mikroorganismen dadurch sterben. Genau, also es ging jetzt wirklich nur um diesen Humusanteil-Effekt und nicht um den dass es auch andere negative Folgen hat.
Genau. Eine Möglichkeit, Humus aufzubauen, ist natürlich eben dem Boden genau das zu geben, was er braucht, also Kohlenstoff und Stickstoff. Und das können wir zum Beispiel tun, indem wir stark mulchen. Das heißt, einfach tote organische Masse oben auf die Oberfläche legen und dadurch natürlich einmal den Boden schützen, es gibt weniger Erosion und der Mulch verrottet nach einer Zeit, kompostiert sich nach einer Zeit und das geht dann in den Boden über und wird dann nach einer Zeit zu Humus. Zu und Nährhumus erstmal.
Wir schützen natürlich den Boden vor Erosion. Das heißt, wir schlagen quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Was auch noch wichtig ist, um Humus aufzubauen, ist das Leben im Boden zu fördern, besonders Mikroorganismen. Und die fördern wir eben auch durch eine Mulchschicht, die ja wie auch eine Schutzschicht wirkt und das Ganze vor Kälte oder auch zu starker Sonneneinstrahlung schützt. Was ich jetzt noch als Punkt hätte, okay, ich habe jetzt schon die Mikroorganismen gesagt, aber ich würde direkt noch einen hinterher schießen. Und zwar, du hast ja auch angesprochen, eine Gründüngung, Zwischenfrüchte zum Beispiel anbauen. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir den Humus vor allen Dingen über die Wurzeln aufbauen. Das heißt, aus Wurzeln wird viel einfacher Humus als aus Blättern oder der Sprossachse, also Stängel, sagt man auch. Die Zahlen jetzt nur im Kopf, lagert mich drauf fest. Ich meine, aus einem Blatt zum Beispiel, da können nicht mal 10% draus Humus werden. Bei einer Wurzel sind es über 20 oder 30. Und deshalb sind so Leguminosen, die halt ein riesiges Wurzelwerk haben, so gut, um Humus aufzubauen, weil wir eben genau diese Wurzeln haben, weil die sind im Boden, die haben Interaktion mit Mikroorganismen dort und können deshalb einfacher zu Humus umgebaut werden. Also eine Gründüngung oder eine Untersaat mit großen Wurzeln, hilft uns sehr, Humus aufzubauen.
Genau. Eine weitere Möglichkeit, die es noch gibt, ist, wenn wir düngen, dass wir auf organische Dünger zurückgreifen. Organische Dünger, also das ist sowas wie Mist zum Beispiel, kompostierter Stallmist, ne, oder Schafwolle oder so etwas. Und das sorgt natürlich dafür, diese organische Dünger verrottet im Boden. Das sind ja ganz oft auch Langzeitdünger, die sich über einen längeren Zeitraum abbauen. Und da werden auch viele Bestandteile zu Humus. Und im Verhältnis dazu gibt es ja den mineralischen Dünger, also den großindustriellen Dünger, der ist schnell verfügbar. Aber da bleibt halt kaum was von übrig im Boden. Und deswegen sollte man eher auf mineralische Dünger verzichten und mehr organische Dünger benutzen.
Genau, wir haben ja eben auch besprochen, dass wenn Humus entsteht, wird quasi die Pflanzenreste immer weiter zerlegt, bis nachher nur noch irgendwas da ist, was die Pflanze aufnehmen kann. Und bei einem mineralischen Dünger ist es eben schon bei Stickstoff zum Beispiel als Nitrat, was wir in den Boden bringen, was die Pflanze direkt aufnehmen kann, was aber auch sehr agil ist. Also es kann sich sehr gut im Boden bewegen und wird entsprechend schnell ausgewaschen. Und nach ein, zwei Wochen ist davon halt nicht mehr viel übrig. Ich habe noch was Interessantes, und zwar, wie lange dauert das denn überhaupt, bis wir so Humus aufbauen? Und da denkt man sich, ja, mache ich das mal ein, zwei Jahre und dann bin ich hier wieder bei meinen statt 2% irgendwie bei 5%. Leider dauert es sehr lange, und zwar habe ich da auch eine Studie der Ökoregion Keindorf gelesen, und das ist in Österreich, und die haben 300 Betriebe aus ganz Österreich untersucht und quasi so einen 10-Jahres-Plan gemacht, wie sie Humus aufbauen könnten. Also das Ziel war es, Humus aufzubauen. Die haben nicht einfach ihren Betrieb weitergemacht, das Ziel war es, Humus aufzubauen. Und im Schnitt, was schätzt du, um wie viel Prozent hat sich der Humus im Schnitt pro Jahr erhöht?
Wir reden jetzt wieder von dem Prozent, von dem Ausgangshumus ganz am Anfang, ne?
Genau, du kannst ja einfach sagen, okay, wenn sie jetzt quasi von 2 auf 3 in einem Jahr gekommen sind, dann ist es 1% mehr geworden.
Okay, 1%, also absolute Prozent.
Genau, absolute. Okay. Ist einfacher zu verstehen.
Okay, dann. Boah, du hast ja eben schon so geringe Zahlen gesagt. Also innerhalb von einem Jahr hast du gesagt, meintest du?
Genau, es wurde über 10 Jahre gemacht und dann quasi im Durchschnitt in einem Jahr.
Vielleicht.
Der Durchschnitt dieser 300 Betriebe.
0,1%?
Ja, richtig. Applaus, ein Spiel. Hast du es auch gelesen?
Nee.
Genau, es war im Schnitt 0,1% und ein Drittel der Betriebe haben sogar 0,4% geschafft. Was aber ja zeigt, okay, wenn ich dann 10 Jahre dran bin, dann schaffe ich in 10 Jahren irgendwie 1 bis 2, 3% vielleicht. Und was natürlich auch wichtig ist, ich muss halt auch das Level auch halten, ne? Also wenn wir jetzt auch vom Humus als CO2-Speicher sprechen, es gibt ja auch diese 4 Promille, wie sagt man, dieses Ziel. Dass, wenn man sagt, okay, alle Flächen bauen jedes Jahr 0,4 Promille Humus auf, dann kompensiert das ganze CO2, was durch uns Menschen ausgestoßen wird. Das Problem ist aber, wir müssen ja auch dieses Level, wir können ja nicht immer weiter höher gehen, ne? Hast du eben auch schon gesagt. Irgendwann ist halt so ein Maximum erreicht. Wenn man übrigens wissen will, was so der natürliche Humusanteil im Boden ist, muss man sich eine unbewirtschaftete Fläche einfach mal angucken in der Natur. Und das ist so das Maximum, was man anstreben kann, sollte. Genau. Und wenn wir jetzt einmal auf 5 oder 6% sind, was natürlich schon sehr viel ist, dann müssen wir das halt immer weitermachen, was wir machen, also immer konstant halten, weil, ich habe es ja gesagt, das Ganze ist ein Kreislauf, es wird immer weiter abgebaut, das heißt, ich muss immer weiter nachschmeißen, wenn ich auf diesem hohen Level bleiben will, um eben diesen Kohlenstoff gespeichert zu halten.
Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Boden ist wie ein Wasserfass, wo langsam unten Wasser rausleckt. Und deswegen, wenn wir das einmal voll machen, dann leckt viel Wasser raus. Und dann müssen wir halt dementsprechend Wasser nachfüllen. Ich hatte mir eine interessante Zahl notiert, auch diesmal von der Bundesgütegemeinschaft Kompost, was es alles für Vereine gibt. Und die haben gesagt, dass sich pro Jahr ungefähr 1 bis 2% des Humus mineralisiert und dadurch halt abbaut. Ja, das heißt, wenn wir viel Humus haben, mineralisiert sich auch viel. Und das, was du gesagt hast, in der Natur einfach gucken, was, wenn man überhaupt nichts macht, wenn man überhaupt nichts aktiv hinzufügt oder wegnimmt, was da sich einstellt, das ist eigentlich so, dass wenn wir mehr reinbringen, dann wird sich das ja irgendwann dem Level wieder angleichen. Das heißt, es würde mehr abgebaut werden. Und genau, deswegen finde ich die Aufgabe, Humus aufzubauen, ist ja auch eine Generationenaufgabe. Das ist ja auch das Dramatische, das Tragische, dass die Böden, die jetzt ausgelaugt wurden, wo es weniger und weniger Humus jetzt im vergangenen Jahrhundert gegeben hat, oder sagen wir mal in den vergangenen vielen Jahrzehnten, dass das jetzt etwas ist, wo Jahrzehnte von Menschen wieder dran arbeiten müssen, bis man überhaupt ein Level erreicht hat, wo man sagen kann, das hat jetzt wieder ein Level von vorindustrieller Landwirtschaft erreicht.
Genau, ist eine große Aufgabe, ist aber natürlich auch eine große Chance, weil das eben die größte Kohlenstoffsenke ist, die wir haben. Also im Boden ist mehr Kohlenstoff gespeichert, als durch das CO2 in der Luft sich befindet. Das heißt, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Also wir haben ja auch eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, sehen wir es mal positiv. Wir haben hier eine Möglichkeit, wie wir alle relativ einfach, relativ in Anführungszeichen, so einfach ist es gar nicht, aber wie wir alle CO2 speichern können. Und gleichzeitig natürlich noch einen besseren Boden haben, ne? Das ist immer nur, dieses CO2-Speichern ist halt ein Nebeneffekt, wie wir das bei der Kohle auch immer sagen. und gleichzeitig wachsen unsere Pflanzen besser. Ich habe noch einen Punkt, einen letzten, und zwar habe ich bei Instagram gefragt, was ihr so macht, um euren Humus aufzubauen. Wenn ihr uns bei Instagram noch nicht folgt, immer gerne. Da kommen auch immer wieder Anregungen, welche Podcast-Folgen wir mal machen sollen, und da bedienen wir uns auch gerne. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt uns da gerne. Und was glaubst du, was war das meistgeantwortetste, wie die Menschen ihren Humus aufbauen?
Kompost.
Mulch.
Mulch, ah. Das ist Mulch, ja das zweite
Mulch gewesen. Genau, Mulch, ob mit Blättern, mit Mist, wie auch, obwohl Mist könnte man schon wieder als Einzelnes, ne, als einfach als Dünger, quasi organischen Dünger nehmen, aber Mulchen mit zum Beispiel Laub, explizit nicht, kein Walnuss, Laub wurde auch gesagt.
Wie war das? Wie heißt der Baum?
ja, Walnuss.
Aha.
Wurde auch, extra so geschrieben. Nein,
Doppel-L.
Genau, also.
Okay, lassen wir das. Ganz kurz, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Franz und ich haben einen andauernden Disput darüber, wie man diesen Baum nun ausspricht oder diese Nuss nun ausspricht. Ich bin in der Fraktion, die es Walnuss nennen, wie ein langes A wie beim Wal. Und Franz ist bei der anderen Fraktion, die Unrecht hat.
Walnuss, wir haben nachgeguckt, es geht beides. Okay. Aber es heißt natürlich nicht, dass beides richtig ist. Genau. Was ich daraus ziehen wollte und nochmal sagen wollte, ich finde Mulchen, ganz abgesehen vom Humusaufbau, ist einfach eine Sache, die, glaube ich, jeden Garten aufwertet. Wer nicht mulcht, der verpasst eine große Chance. Und der hat nochmal, wer nicht mulcht, hat natürlich die Möglichkeit, seinen Garten einfach noch weiter zu verbessern, indem er einfach anfängt zu mulchen. Natürlich muss man darauf achten, ich will gar nicht zu nah darauf eingehen. Hört euch die Mulchfolge an, haben wir schon eigentlich alles erklärt.
Ganz genau. Dazu noch kurzer Send von mir. Ich bin gerade dabei, meinen Balkon zu begrünen. Der ist momentan noch ganz karg. Das werden wir auch auf den sozialen Medien begleiten. Und da habe ich auch den festen Vorsatz, dass alle Töpfe, die eben bemulchbar sind, auch bemulcht werden sollen. Wegen den ganzen richtigen Effekten. Genau, Mulchfolge einfach anhören. Dann wisst ihr über alles Bescheid.
So, war das schon dein Schmankerl für den Schluss? Oder kommt noch was? Nee,
jetzt habe ich mir gedacht, für diejenigen, die jetzt hier 55 Minuten zugehört haben und denken, hä, wovon reden die beiden denn die ganze Zeit? Humus, ist das nichts zum Essen? Ja, es gibt ja auch den Humus mit Doppel-M geschrieben, zwei M's also. Und das ist ein ganz schmackhaftes Nahrungsmittel, was man sich unter anderem aus Brot schmieren kann. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, beziehungsweise demnächst auch selber mir Humus hergestellt, selber gemacht. Und dann habe ich euch ein kleines Rezept zusammengestellt, womit ihr euch selber Humus, also womit ihr euren Humusaufbau in der Küche fördern könnt.
Und, ich hoffe, du hast meinen Tipp, den ich dir gegeben habe, beherzigt. Oder Andi, wenn du ein Rezept genommen hast, war es bestimmt auch schon so angekündigt.
Ja, es ist kein Rezept, es ist eher eine Zutatenliste. Ich mag genaue Rezepte auch gar nicht. Ich agiere meistens nach Augenmaß. Kennst du denn die Hauptbestandteile von Humus?
Ich würde mal sagen, Kichererbsen. Was ich gelernt habe, man sollte auf jeden Fall getrocknete nehmen und die dann einweichen. Das wäre mein Tipp. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber den habe ich so oft schon gehört, weil ich liebe Humus. Sowohl im Boden als auch auf meinem Brot. Und das habe ich schon oft gehört.
Okay, ich habe es bisher nämlich nur mit Dosen Kichererbsen gemacht. Es hat ganz gut geschmeckt. Die eingeweichten, die müssen noch einweichen. Aber richtig, Hauptbestandteil Kichererbsen, dann etwas Tahini, das ist Sesammus und Knoblauch. So, und wenn wir die drei Sachen haben, dann machen wir noch ein bisschen Kreuzkümmel dazu und Zitronensaft, um das Ganze schön abzuschmecken. Und dann mit dem Stabmixer einfach alles richtig zerquetschen und miteinander zermixen. Und dann ist es schon fertig. Es ist super simpel, kann auch eine Zeit lang im Kühlschrank überleben. Und das ganz Tolle ist, man kann ihn jetzt noch verfeinern mit ein paar Sachen. Und mein persönlicher Favorit ist es, da kommst du nie drauf, getrocknete Tomaten. Einfach getrocknete Tomaten mit da rein, macht das Ganze schön cremig und es gibt diesen schönen getrockneten Tomatengeschmack mit dabei. Kann man alle möglichen Dinge reinmachen, die man machen möchte. Also sowas wie Auberginen oder Kürbis oder sowas. Könnt ihr ja mal ausprobieren.
Alles klar. Gut, jetzt haben wir sehr viel über alle möglichen Arten von Humus gelernt und wissen Bescheid. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne in der nächsten oder einer der nächsten Podcast-Folgen hören würdet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, im Q&A, bei Spotify zumindest, drunter zu schreiben, was ihr gerne hören würdet. Und die Umfrage zu beantworten, was auch immer das ist. Also, nutzt das Tool gerne. Wir lesen uns das alles durch und nehmen das natürlich auch auf. Worüber wir uns besonders freuen, ist, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne vorher, was das Problem ist. Und wir fixen das und dann dürft ihr uns bewerten. Also, wir freuen uns gerne, wenn ihr uns schreiben wollt. podcast@keepitgrün.de, Mail oder bei Instagram per DM. Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gartensaison geht los. Wühlt ein bisschen im Garten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.